Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag.
Das erste Mal vor einem Orchester war im Filmstudio. Das war Filmmusik und da ich es geschrieben habe, wusste ich, was in der Partitur war und so weiter und so weiter. Und dann das erste Mal, dass ich vor einem richtigen Sinfonieorchester stand, wo war das? Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber am selben Tag wusste ich, das würde ich machen für den Rest meines Lebens.
Es war eine dieser klassischen Kulturkarrieren, wie es sie eigentlich fast nur in den Vereinigten Staaten gibt. Das Kind jüdischer Einwanderer, die vor den Nazis fliehen mussten, schafft es dort drüben bis ganz nach oben. Und wenn man jetzt sagen wollte, ganz nach oben von was denn, dann ist das so einfach eben gar nicht zu beantworten, weil es den Unterschied zwischen E, ernster, und U, unterhaltender Musik, in Amerika viel weniger gibt als in Europa. In den 1940ern war Andre Previn als Jazzpianist mit Benny Goodman und Dizzy Gillespie unterwegs. In den 1950ern orchestrierte und komponierte er für Filmorchester in Hollywood. 1963 debütierte er dann als Klassikdirigent. Er war in Hollywood genauso zu Hause wie in der Carnegie Hall, im Filmstudio genauso wie am Flügel oder am Konzertpult. Previn leitete große Orchester und komponierte unter anderem die Filmmusiken zu Billy Wilders 1-2-3 oder das Musical Gigi. Dafür erhielt er einen seiner 4 Oscars. Nichts Weltliches schien ihm fremd. In Hollywood galt der gebürtige Berliner auch als einer der ersten, die mit LSD experimentierten. Nun ist er fünffache Ehemann und neunfache Vater und Adoptivvater im Alter von 89 Jahren in New York gestorben. Sabine Weber über Andre Previn.
Charmant konnte Andre Previn in die Offensive gehen, dann, wenn er danach gefragt wurde, was ihn absolut nicht mehr interessierte. Seine Filmmusikvergangenheit in Hollywood und die 4 Oscars.
Erst muss ich Ihnen sagen, das letzte Mal, dass ich ein Filmstudio betreten habe, war 1964. Ich glaube, da kann man mir schon für die Filme vergeben. Es ist auch furchtbar unwichtig, es ist ein Film.
Andre Previn registrierte sehr genau, dass ihm Skepsis entgegenschlug. Nach den fulminanten Erfolgen in der sogenannten U-Musik war er auch noch in der E-Musik erfolgreich, als Pianist, als Dirigent und als Komponist. Einen Irrwisch in Valhalla nannte ihn ein Kritiker einmal, zu Recht, wobei Andre Previn nie visionäre Ideen verfolgte. Ein untrüglich musikantischer Instinkt lockte ihn auf die Fährten. Das Leben lieferte die Muster, Previn musste sie mit seinem überbordenden Talent nur ausfüllen. Vom Blatt lesen konnte der 1929 in Berlin-Schöneberg geborene André Ludwig Previn bereits mit 10 Jahren nahezu perfekt, als er mit der Familie ihrer französisch-jüdischen Wurzeln wegen emigrieren musste und in Los Angeles, Kalifornien landete, 1939.
Und dann hat mir jemand Platten gegeben von Art Tatum. Und die haben mich derartig überrascht. Und dann habe ich eine Weile aufgehört und habe nur zugehört, versuchte genauso zu spielen. Dann, während ich in der Armee war, hat sich alles geändert im Jazz. Da kam Charlie Parker und Dizzy Gillespie und so. Und da musste ich mich ganz umändern. Aber es war ganz natürlich. Und in Kalifornien damals konnte man sehr viel Aufnahmen machen. Nicht unter meinem Namen als Leader, aber in Gruppen. Und es hat mir großen Spaß gemacht.
Der Jazz-Spaß öffnete die erste große Tür. Hollywood kaufte André, jetzt Previn, ein. Und Previn arrangierte, orchestrierte und schließlich komponierte er eine Filmmusik nach der anderen. Aber er investierte auch in sich selbst. Bei dem in Kalifornien lebenden Ernst Toch und Mario Castelnuovo Tedesco nahm er Privatkompositionsunterricht und Dirigierstunden bei Pierre Monteux, Chefdirigent vom San Francisco Symphony Orchestra. Anfang der 1960er definierte der junge Mann mit Pilzfrisur sein Leben neu als Pulsstar. In Houston, Pittsburgh und Los Angeles unterschrieb er als Chefdirigent. In Europa leitete er das London Symphony Orchestra, dirigierte die Wiener oder die Berliner Philharmoniker. Seinen letzten festen Vertrag unterzeichnete er 2002 bei den Osloer Philharmonikern. Erstaunlich, dass Previn bei diesen Verpflichtungen seine anderen Talente nicht vernachlässigte. Der Pianist surfte immer mit erstklassigen Partnern zur Seite durch die Wunder der klassischen Kammermusik und der Komponist Previn komponierte jetzt nicht nur für den Kammermusiker Previn, mit erfolgssicherem Gespür schrieb er für solche Interpreten, die für publikumswirksame Aufführungen garantierten.
Ich schreibe ungern so auf Spekulation. Ich meine, es ist nicht nötig, dass man mir eine Gage zahlt, aber ich muss wissen, dass es gespielt werden wird. Und natürlich als Komponist macht es mir am meisten Freude, wenn ich weiß, wer. Zum Beispiel das Konzert für meine Frau und die Sonate für Yo-Yo Ma. Und dann habe ich Lieder geschrieben für René Fleming und beim Klavierkonzert für Wladimir Ashkenazy. Und das wusste ich immer, bevor ich den Bleistift anspitzte. Und das ist sehr, sehr gut.
Die Frau ist Anne-Sophie Mutter, seine fünfte Ehefrau. Bei ihr lag das Marketing vom Label Previn, jetzt Mr. Mutter, in den bislang besten Händen. Sein 2001 im Auftrag vom Boston Symphony Orchestra für sie vollendetes Violinkonzert ist auch eines seiner stärksten Werke. Das Orchester glitzert und funkelt aus jeder Ecke, die Violine schmeichelt und bekommt ihren virtuosen Auftritt. Freilich, Previns Klänge revolutionierten nicht die neue Musik. Das letzte Wort der Avantgarde sei auch nicht sein Amen, so Previn, aber der anrührende, poetische, mit dezentem Out-of-Tune gewürzte und stets großartig orchestrierte Klang. Vor allem in England und den USA hatten seine Werke Erfolg und immer dann, wenn er selbst gespielt oder dirigiert hat.
Sabine Weber zum Tod des Komponisten und Dirigenten André Previn. Seine ehemalige Ehefrau Mia Farrow hat heute auf Twitter gepostet: Wir sehen uns dann morgen, geliebter Freund, Ruhe in prächtigen Symphonien. Und noch ein Hinweis: Am 1. April ist unsere Sendung Historische Aufnahmen André Previn gewidmet, 22.05 Uhr im Deutschlandfunk. Funktioniert die Sache mit den Männern und den Frauen inzwischen nur noch als Inszenierung, als merkwürdiges Theater? Richard Jades Roman Revolutionary Road hat diese Frage schon 1962 gestellt. Spätestens seit der Verfilmung mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio vor 10 Jahren avancierte Zeiten des Aufruhrs, oder deutsche Titel, dann zum modernen Klassiker über die amerikanische Mittelschicht der 50er, ihre Sehnsüchte in spießiger Vorortidylle. Frank und April Wheeler, ein junges Ehepaar, geht an seinen Lebenslügen und dem gesellschaftlichen Regelkorsett zugrunde. Am Deutschen Theater hat Jette Steckel das Scheitern des amerikanischen Traums jetzt auf die Bühne gebracht und Barbara Behrendt saß in der Premiere.
Es beginnt mit einem Stück im Stück. April spielt eine Frau im 50er-Jahre-Kleid, die ihrem Gatten ein Frühstück bereitet. Ein Streit ist dem Morgen vorausgegangen, das Paar soll Entfremdung zeigen. Aber April und ihr Nachbar Shep, der hier den Ehemann gibt, stehen nur hölzern herum.
Aber April, das war jetzt wirklich schön. Ich weiß nicht, wann ich jemals so schön gefrühstückt habe.
Vielen Dank, mir hat's auch gut gefallen.
Da bin ich dir also wirklich nicht zuwider oder so?
Nein, natürlich nicht.
Was April und Shep als misslungene Aufführung der Laienspieltruppe geben, ist für April und ihren tatsächlichen Ehemann Frank 3 Theaterstunden später Wirklichkeit geworden. Es sind die letzten Worte, die sie miteinander wechseln, bevor April eigens das Kind in ihrem Bauch abtreibt und dabei verblutet.
Du, das war jetzt echt schön. Also ich weiß gar nicht, wann ich jemals so schön gefrühstückt habe.
Freut mich, mir hat's auch gefallen.
Schön. Dann bin ich dir nicht zuwider oder so.
Nein, natürlich nicht.
Maren Eggert und Alexander Kuhn sind das Zentrum dieses psychologischen Spiels über den Selbstbetrug eines Paares, das sich für etwas Besonderes hält, nicht geschaffen für das stromlinienförmige Vorstadtleben mit Kindern und Cocktailpartys. Eggert gibt ihre April unnahbar, schroff, innerlich verzweifelt. Nichts Mädchenhaftes liegt in ihr. Kuhns Frank probiert sich mit vielen klugen Worten in einer Bodenständigkeit, die seine Furcht vor dem Unbeherrschbaren überdecken soll. Das Sprechen, dem jeder Sinn verloren geht, dafür stehen, arg bedeutungsschwanger, die überlebensgroßen Neonbuchstaben, die in verschiedenen Farben leuchten wie auf dem Broadway. Sweet Home ergeben sie zu Anfang. Sie werden über die Drehbühne gerollt, dienen als Sitzgelegenheit und Partytisch, bevor sie sich für die finale Frühstücksszene beinahe hämisch zum leuchtend roten Wort Show zusammenfinden. In der Bühnenmitte sitzt ein Jazz-Trio, das dem Abend seine nostalgisch-melancholische Whisky-Atmosphäre verleiht. Das berührendste Lied aber gehört Maren Eggert.
Come with me, my love,
to the sea of love.
Wenn sie Frank im Anschluss euphorisch ihren Plan präsentiert, möchte man noch an ein gutes Ende glauben.
Verzeih mir, Frank.
Was soll ich dir denn verzeihen?
Ach, alles, einfach alles. Ich hab dir so viel zu sagen. Ich hab einen ganz tollen Plan, Frank. Wir gehen im September nach Europa. Nach Paris. Weißt du, wie viel Geld wir gespart haben? Wir können gut und gerne 6 Monate davon leben.
Ja, gut, aber ich meine, was soll ich denn da zum Beispiel arbeiten?
Nein, du brauchst dich da um keinen Job zu kümmern, weil ich das nämlich übernehmen werde. Hast du eine Ahnung, wie viel eine Sekretärin in den Außenstellen der Regierung in Europa verdient?
Ein paar Wochen später ist sie wieder schwanger und der Traum von Europa passé. Jette Steckel stellt Aprils Schicksal ins Zentrum und erzählt die Geschichte als eine der gescheiterten Emanzipationen. April, die von ihrem Mann zum Psychiater geschickt wird, weil sie sein 3. Kind nicht austragen will. So manches hat sich seit 1955 verändert, doch das Rollenbild der Frau zwischen Karriere, Selbstverwirklichung und Mutter ist nach wie vor spannungsreich. Steckel belässt den Roman deshalb in seiner Zeit und schaltet von Tragödie auf Komödie, sobald es um das konformistische Gesellschaftspanorama geht, um die tratschsüchtigen Nachbarn, die oberflächlich flötende Maklerin. Bei allem Mitgefühl für Aprils Dilemma kommt Frank deutlich schlechter weg als im Roman. Während man beim Lesen hineingezogen wird in Franks Verunsicherung mit seiner Rolle als Mann, fehlt diese Innensicht auf der Bühne. Hier sieht man nur seine egoistische und feige Reaktion, seine Affäre, die Moralkeulen, die er gegen April schwingt, um nur ja nicht umziehen zu müssen. Frank wird zum reinen Verhinderer von Aprils Lebensglück. Damit macht es sich die Regisseurin natürlich zu leicht. Und doch ist der Abend mit seinem feinsinnigen Schauspielduo in den Hauptrollen oft beklemmend. Nicht zuletzt, wenn April nach dem schönen Frühstück, das sie Frank bereitet hat, das Blut zwischen den Beinen herabrinnt.
Zeiten des Aufruhrs in Berlin, am Deutschen Theater jedenfalls. Barbara Behrendt war unsere Kritikerin. Und von ihr gleich zur nächsten Kritikerin. Anja Reinhardt war in Frankfurt, um sich dort in der Kunsthalle mit Namen Schirn eine Ausstellung anzusehen, die sich so jeder Kategorisierung entzieht. Die Künstler kann man benennen, Nathalie Dürrberg und Hans Berg. Er Komponist, sie Künstlerin, die mit Puppen aus Plastilin, Ton, Textil und Kunsthaar arbeitet und Stop-Motion-Filme dreht. Dabei entstehen völlig eigene, sehr suggestive Fantasiewelten und Handlungen. Was sie in Frankfurt gesehen hat, habe ich Anja Reinhardt gefragt. Eine Filmschau, eine Puppenausstellung?
Es ist so ein bisschen von allem etwas, würde ich sagen. Erstmal sind es Videoarbeiten von Nathalie Dürrberg, die eigentlich alle ein Thema haben. Es geht letztendlich um menschliche Abgründe. Vielleicht könnte man es auch mit C.G. Jung so beschreiben, um das kollektive Unterbewusste. Also wir sehen Knetfiguren, die man vielleicht von Wallace & Gromit oder von Shaun das Schaf kennt. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Assoziation, denn es hat zunächst mal was relativ Kindliches, diese Knetmasse. Wer Kinder hat, weiß natürlich, dass Kinder gerne damit spielen. Und daraus werden diese Figuren geformt, die auch was sehr Unfertiges haben. Das sind keine perfekten Figuren, sondern die sind eigentlich sehr überzeichnet, sehr grob auch geformt. Vor allen Dingen die Geschlechtsteile sind sehr übertrieben teilweise dargestellt. Und diese Figuren bewegen sich in meistens geschlossenen Räumen und tun Dinge, die in Kinderfilmen ganz sicherlich nicht vorkommen. Also sie haben Begierden, Instinkte, im Grunde genommen alles, was wir gerne unter den Teppich kehren, dabei können wir zusehen.
Und sie tun das in der Ausstellung in Gestalt der Filme oder auch in direkter Anwesenheit, dann aber wahrscheinlich unbewegt, diese Plastilinfiguren?
Das ist eigentlich wirklich das Schöne an der Ausstellung, dass eben nicht nur einfach Videoarbeiten sozusagen von Raum zu Raum aneinandergereiht sind, sondern dass es wirklich Installationen sind. Also es gibt einen sehr, sehr großen Raum mit 5 Filmen insgesamt, wo sehr viele sehr große Tierfiguren, Vögel zu sehen sind. In unterschiedlichen Größen. Auch da hat man zunächst mal die Assoziation, ach, das ist aber niedlich, das sind schöne bunte Vögel. Und dann guckt man genauer hin und merkt, dass diese Vögel aufeinander einhacken, sich bedrohen gegenseitig. Also nach der kindlichen Erfahrung kommt sofort der Abgrund. Das sind Szenen, die wir eigentlich aus unserem menschlichen Alltag kennen, die eben mit Tierfiguren nachgestellt sind. Also zum Beispiel die klassische Szene, 4 Leute sitzen am Tisch, das könnte eine Familie sein. Und man sieht in den Gesichtern schon, da kommt so alles, was unterschwellig an Aggressionen vielleicht auch da ist, das kommt hervor.
Welche Rolle spielt die Musik? Denn die Ausstellung ist ja nun nicht nur eine von Frau Djurberg, sondern auch von Hans Berg. Die beiden sind ein Paar. Ergänzen sich gegenseitig auch in der Arbeit?
Also ich glaube, ohne die Musik würden die Filme ganz anders funktionieren. Die Musik unterstreicht teilweise wirklich diese ja doch sehr unheimliche oder abnorme Stimmung, aber sie setzt ihr auch ganz oft was entgegen, was einen ganz schönen Effekt eigentlich hat, dass man eigentlich noch mehr verunsichert ist als sowieso schon, wenn man diese Bilder sieht, die ja in sich schon so eine große Spannung haben, wegen des Materials, wegen der Themen, die da behandelt werden. Und dann kommt noch die Musik dazu, die eine eigene Geschichte erzählt.
Nun heißt diese Ausstellung A Journey Through Mud and Confusion with Small Glimpses of Air, also eine Reise durch Matsch und Verwirrung mit einem kleinen Hauch von Luft. Ist das eine Ausstellung, an der draußen besser das Schild stehen würde, gehen Sie hier nicht mit Kindern rein? Macht das auch Angst? Ist es beklemmend?
Man sollte tatsächlich mit Kindern nicht reingehen, weil die Szenen auch teilweise sehr explizit sind. Also es geht um, naja, auch sexuelle Begierden, um das, was eben auch nicht ausgesprochen wird, was aber auf jeden Fall da ist. Also wir sehen das zum Beispiel in einer Installation, The Experiment, das auf der Biennale in Venedig 2009 den Silbernen Löwen gewonnen hat, wo es um den sexuellen Missbrauch seitens von Priestern geht. Wenn man das heute sieht, dann ist das wirklich sehr, sehr beklemmend mit der ganzen Diskussion, die wir im Moment haben um sexuellen Missbrauch in der Kirche. Also es ist eine sehr bunte Ausstellung, aber sie hat wirklich was sehr Bedrohliches. Andererseits, sie macht natürlich keine Angst, weil letztendlich werden wir zurückgeworfen auf unsere eigenen Begierden, die wir gerne auch unter den Teppich kehren. Und was ich wirklich sehr schön finde und sehr interessant finde, ist, wie dieses Duo und vor allen Dingen natürlich Nathalie Djurberg, die diese Figuren knetet, mit dem Thema Körperlichkeit umgeht. Also wo man vielleicht auch sich nochmal überlegen kann, welche Debatten führen wir im Moment über Körper, wie werden Körper dargestellt? Und dann sehen wir da diese völlig überzeichneten Figuren, die so auch überfordert sind von ihren eigenen Trieben. Und das sind ganz interessante Gedanken. Diese Ausstellung, wie ganz oft bei Kunst, gibt keine Antworten, aber sie wirft jede Menge Fragen auf.
Und das in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt. Anja Reinhardt war das. Vielen Dank. Veruntreute Millionen, Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe, ein öffentlicher Skandal und schließlich die Zerschlagung. So endete in den 1980er Jahren der gewerkschaftseigene Wohnungskonzern Neue Heimat. Gestartet war er Anfang der 50er als Hoffnungsprojekt. Trabantensiedlungen aus Hochhäusern am Stadtrand. Damit wollte man damals der Wohnungsnot in der noch vielerorts zerstörten jungen Bundesrepublik begegnen. Nun erinnert eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne im Architekturmuseum München genauer an diese letztlich gescheiterte Idee. Julian Ignatowitsch hat sie gesehen und ihn habe ich gefragt, wie man ein solch komplexes Thema denn ausstellt. Was zeigt diese Ausstellung?
Sie zeigt die Geschichte der Neuen Heimat wirklich als Architekturgeschichte. Alles, was da an Unternehmens- und Sozialgeschichte mit dranhängt, das kommt eigentlich nur am Rand vor. Das heißt, wir sehen sehr viele Modelle, wir sehen Pläne, wir sehen Fotos und Aufnahmen von diesen Bauprojekten. Zum Beispiel gleich zu Beginn eines der größten und bekanntesten Projekte, die Neue Fahr Bremen für 30.000 Menschen, geplant von Max Säume und Günter Hafemann. Und das ist ein ganzer Stadtteil mit Schule, mit Einkaufszentrum, einem kleinen See in der Mitte, der da am Reißbrett geplant und gebaut wurde. Zahlreiche solcher Bauprojekte bis hinein in die 80er Jahre in Nürnberg, in Hamburg, München, Neuperlach und auch öffentliche Bauten wie zum Beispiel die Universitätsklinik Aachen oder das Rundfunkgebäude des Bayerischen Rundfunks in der Münchner Innenstadt.
Im Untertitel der Ausstellung ist von einer sozialdemokratischen Utopie die Rede. Was ist davon übrig geblieben? Was war damit gemeint?
Ja, das war zunächst mal einfach die schiere Zahl an Sozialwohnungen, die die Neue Heimat für sozial schwache Menschen in erster Linie gebaut hat. Der Slogan war Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Und man hat in dieser schwierigen Zeit nach dem Krieg Menschen von der Straße, aus den Baracken und Notunterkünften geholt. 500.000 Wohnungen sind da insgesamt entstanden, nur in Westdeutschland, das muss man dazu sagen. Und an dem großen Bauboom in den 60er, 70er Jahren, da hat die Neue Heimat als größtes nichtstaatliches deutsches Bauunternehmen mitgewirkt, aber eben als Gewerkschaftsunternehmen. Das heißt, sie konnten steuerfrei bauen, durften aber auch nur 4% des Gewinns einbehalten. Und wer nicht in den Wohnungen gewohnt hat, der hat dann vielleicht in einem der Supermärkte eingekauft oder seine Kinder dort zur Schule geschickt. Und gleichzeitig war man auch sehr um Partizipation und Transparenz bemüht. Es gab eine monatliche Zeitschrift, es gab regelmäßige Versammlungen und Austausch mit den Menschen in den Siedlungen vor Ort. Was davon geblieben ist, Ja, das sind in erster Linie diese großen Hochhaussiedlungen, die fast alle noch stehen, ob in Kassel, Hamburg oder München. Teilweise sind die renovierungsbedürftig, aber sie sind weiterhin ein Zuhause für 100.000 Menschen.
Immerhin wenigstens das, denn politisch ist das Ganze ja nicht so gut ausgegangen. Es gab einen großen Skandal um die neue Heimat. Trotzdem gefragt, könnte diese Idee, so groß zu denken, auch für heutiges Wohnungsbauen noch Vorbild sein?
Ja, den Skandal, den thematisiert die Ausstellung nur kurz am Schluss. Geschichtlich und architektonisch hat die neue Heimat sicherlich einen prägenden Einfluss auf den Städtebau, den Wiederaufbau in Deutschland. Haben ja zahlreiche renommierte Architekten dort mitgewirkt, Ernst May, Thomas Sieverts, um zwei zu nennen. Mhm. Man hat mehr oder weniger das serielle Bauen, die Fertigbauweise, den Montagebau in der BRD etabliert. Nur so sind ja auch diese großen Zahlen überhaupt realisierbar. Und insofern hat die neue Heimat im Wohnungsbau durchaus einen Paradigmenwechsel von der Gartenstadt hin zur Großsiedlung in den 60er Jahren mit initiiert.
Und wenn wir jetzt heute wieder diskutieren über knappen Wohnungsraum, über die Kosten, die explodieren, ist das ja nach wie vor sehr aktuelles Thema. Inwieweit geht die Ausstellung darauf ein? Will sie die Diskussion befördern?
Ja, dieser Bezug wird leider eher weggelassen. Das finde ich schade, finde ich auch in gewisser Weise ein bisschen eine verpasste Chance. Im Katalog greift man das Thema dann auf. Da finden sich auch beispielsweise Zahlen dazu, zum Beispiel der Vergleich 1973. Da wurden knapp 700.000 Wohnungen in einem Jahr gebaut. Heute kommen wir nicht mal auf die Hälfte, nicht mal auf 300.000 Wohnungen im Jahr. Obwohl die Herausforderungen ja damals mit Migration, zunächst den Kriegsflüchtlingen, dann die sogenannten Gastarbeiter, auch ähnlich waren. Heute wird in Deutschland eben nicht mehr in so einem großen Stil gebaut. Insgesamt muss ich sagen, dass ich demjenigen, den das Thema interessiert, fast eher empfehlen würde, den Katalog zu bestellen, als nach München in die Ausstellung zu fahren. Denn eigentlich ist das Thema mehr ein Aufarbeitungsprozess des Archivs der neuen Heimat, ein Dokumentationsprozess. Und das funktioniert meiner Meinung nach als Buch besser als Ausstellung.
Klare Ansage, Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Die neue Heimat im Architekturmuseum München. Die Kulturmeldungen von heute, Susanne Lurwig hat sie.
Und da geht es zunächst mal um den Grüffelo. Der ist ja ein liebes und auch liebenswertes Monster, also eher um seinen Schöpfer Axel Scheffler. Dem werden diese Attribute ja auch ein wenig zugeschrieben. Seit Jahren lebt der Deutsche in London und angesichts des drohenden Brexits überlegt der Illustrator nun, die britische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Zwar habe die britische Regierung erklärt, dass auch nach einem Brexit alle bleiben könnten, aber er traue der Aussage nicht. Scheffler will aber auf jeden Fall auch seine deutsche Staatsbürgerschaft behalten, denn er möchte weiter EU-Bürger bleiben. Axel Scheffler zählt zu den prominentesten Brexit-Gegnern. Ganz im Gegensatz zu dem noch sehr viel bekannteren britischen Künstler David Hockney. Der Maler ist einer der wenigen Brexit-Befürworter in der Kulturszene und hält sich gerade in Amsterdam auf, wo heute eine Ausstellung mit dem Titel Hockney van Gogh – The Joy of Nature eröffnet wird. Fast hätte der Stargast aber nicht selbst erscheinen können, denn der 81-jährige Hockney steckte über eine halbe Stunde im Aufzug seines Hotels. Durch eine Lücke in der Fahrstuhltür konnten dem Künstler Wasser und ein Klappstuhl gereicht werden. Eigentlich war er auf dem Weg in die Lobby, um eine Zigarette zu rauchen. Mit dem Fahrstuhl war ein BBC-Journalist, der Hockney später interviewte. Ob sie über den Brexit sprachen, ist derzeit nicht bekannt. Hockney ist bekannt für seine Poolbilder, die Theologin Margot Käßmann unter anderem für ihre standfesten Überzeugungen. Offiziell ist die ehemalige Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche im Ruhestand, doch der ist wohl doch nicht so aufregend gewesen, wie er hofft, denn jetzt soll ab April eine Zeitschrift unter ihrer Verantwortung erscheinen. Titel »Mitten im Leben«. Käßmann, so der Herder Verlag, schreibe über Persönliches und Politisches, gehe biblischen Geschichten nach und suche das Gespräch mit Weggefährten. Damit setzt sich der Trend, dass prominente Zeitschriften ihren Namen und ihr Gesicht leihen, fort. Margot Käßmann folgt unter anderem auf Eckart von Hirschhausen und auch auf Barbara Schöneberger.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt mein Kollege Jörg Münchenberg mit den Informationen am Abend. Ein Thema dann Greta Thunberg beim Schulstreik fürs Klima in Hamburg. Im Studio verabschiedet sich Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören und zum Schluss noch ein wenig André Previn als Komponist und Pianist. Don't sing along. Musik